D-Radio Wissen. Thema des Tages.
Wahlen in Russland. Putin in der Endlosschleife.
Über der Stadt ist der Kreml und über dem Kreml ist nur Gott. So lautet ein russisches Sprichwort. Mittendrin im Kreml, der ja auch Amtssitz des Präsidenten ist, ist bald wieder Wladimir Putin. Und über den Kreml, Russlands zentrale Schaltstelle der Macht und einen Ort, um den sich ja viele Mythen ranken, habe ich mit Robert Bark gesprochen. Er war Russland-Korrespondent und ist erst vor 3 Tagen von dort zurückgekehrt. Ich selbst war noch nie in Moskau. Ich weiß aber, jeder, der nach Moskau kommt, muss den Kreml sehen. Deswegen meine erste Frage, warum ist er dann erstmal rein äußerlich so beeindruckend?
Also dann kann ich Ihnen einfach sagen, Sie werden es gar nicht vermeiden können, wenn Sie das erste Mal in Moskau sind, auf den Kreml zu stoßen, weil er mitten in der Stadt liegt. Das ist eine Stadt, die um den Kreml herum entstanden ist, gebaut worden ist. Sehr viele alte Stadtviertel sind spätestens seit der Olympiade in den 80er Jahren dort abgerissen worden. Man hat hier sehr viele Neubauten, aber auch noch Überreste der alten Architektur. Das ist ein Stück Architektur, dieser Kreml, der einerseits an eine mittelalterliche Zwingburg erinnert, andererseits aber auch schon gewisse orientalische Elemente drin hat. Ganz wichtig nebendran ist die Basiliuskathedrale, das typische Bild, das die meisten mit Russland verbinden, Zwiebeltürme in richtig schreienden bunten Farben, zum Teil aufwendig restauriert. Davor der Richtplatz, wo also früher die Hinrichtungen stattfanden. Der ist richtig schön konserviert worden darum. Und was einem auffällt, ob Sommer, Winter, Frühling oder Herbst, wenn Sie tagsüber, aber bis spät in die Nacht über diesen roten Platz vor dem Kreml laufen, die Touristenströme, die dort sind, sei es Touristen aus Russland selber, aber natürlich auch viele Ausländer.
Seit über 800 Jahren gilt der Kreml als Machtzentrum in Russland. Zaren, Großfürsten, Kommunisten haben dort residiert, heute der russische Präsident. Was waren denn historisch die wichtigsten Ereignisse, die sich im Kreml abgespielt haben?
Nun, Russland war immer ein Land, das zentral regiert worden ist. Die Sammlung der russischen Erde, wie es so schön heißt, die ging vom Großfürstentum Moskau aus, also ins frühe Mittelalter hinein, um Moskau herum, konzentrisch kann man beinahe sagen. Von dem Amtssitz, eben dem Kreml aus, ist Russland in Anführungszeichen gesprochen entstanden. Das heißt, der Großfürst von Moskau, später der Zar, mit seinem Sitz, Regierungssitz in Moskau, im Kreml, hat Russland gesammelt, wie der Ausdruck heißt, die russischen Erden gesammelt. Dafür steht der Kreml. Der Kreml als Symbol auch für die Macht im Land. Und Sie sagten es ja selber gerade eben, das ist der rote Faden durch die russische Geschichte, die Zarenzeit, die 70 Jahre, über 70 Jahre Sowjetunion, auch da war Moskau der Sitz. Und zwar erstaunlicherweise ist die Oktoberrevolution, hat ja stattgefunden in St. Petersburg, das später dann Leningrad hieß, zu Ehren oder in Erinnerung an den Führer der Kommunisten damals, der Bolschewiki, Wladimir Lenin. Ist Leningrad, musste seine Rolle dann aber abgeben zugunsten Moskaus. Und das ist das alte Spannungsverhältnis. Man sagt immer, dass Moskau und der Kreml das Symbol für die russische Kaufmannschaft sind, für die Pfeffersäcke, wie man in Hamburg sagen würde beispielsweise. Leningrad dagegen gilt bis heute als die Stadt der Intellektuellen, der Künste. Und da haben wir so eine kleine Rivalität, die auch dafür steht, die Eremitage, in der Winterpalast in St. Petersburg, wie es heute wieder heißt, und der Kreml in Moskau. Diese beiden Bauwerke bilden so eine Art Spannungsbogen oder zwei Spannungspunkte, wo sich dann ein Bogen für diverse, ja, von Furzelei bis tatsächlich ernstzunehmenden auch Auseinandersetzungen in der russischen Geschichte darstellt, plastisch geliefert hat.
Es heißt, dass auch Wladimir Putin in seinen letzten Amtszeiten seine Gäste lieber auf seiner Residenz in einem Moskauer Vorort empfangen hat als im Kreml. Was hatte der für ein Problem im Kreml?
Ach, ich weiß gar nicht, ob er so ein Problem hatte. Der gute Wladimir Putin dürfte einfach bequem sein und sagen, warum soll ich mich in den Zimmerfluchten des Kreml mit meinen Gästen treffen? Das wirkt dann alles so offiziell. Das haben wir ja auch im täglichen Leben so. Also wenn ich gute Bekannte empfange oder gute Freunde empfange, dann werde ich das ja auch nicht in meinem Büro tun. Und der Kreml ist so eine Art Riesenbüro, dann werde ich das wahrscheinlich bei mir zu Hause machen, wenn ich sie sehr gut kenne oder sehr schätze. Ich denke mal, da muss man nicht allzu viel hineingeheimsen, weil die, ob nun Ministerpräsident oder Präsident, in dem Fall, der ja wieder sein wird, Wladimir Putin, auf seiner Staatsdatscha, also wie das Landhaus, die Residenz heißt, da spielt die Natur eine Rolle, man ist nicht mittendrin in der Stadt. Das hat, glaube ich, eher so einen Wohlfühlfaktor.
Wie viel Zeit im Schnitt verbringt Wladimir Putin während einer Amtszeit im Kreml?
Also, das lässt sich natürlich auf Stunde und Minute genau nicht sagen. Er ist jemand, der relativ spät zur Arbeit kommt. Ich konnte das aus meinem Fenster in unserem Büro, in unserem Korrespondentenbüro relativ gut kontrollieren sogar, wenn man so will.
Haben Sie ihn gesehen?
Er fuhr fast jeden Tag unter meinem Fenster vorbei. Das ist dann eine Atmosphäre. Auf einmal, Sie merken, dass Putin kommt, wenn es draußen ruhig wird. Sonst haben Sie Verkehrslärm. Und wenn er zur Arbeit fährt von seiner Datscha in den Kreml, dann wird es circa 5 bis 10 Minuten, bevor er bei mir vorbeigefahren ist, ist es schlagartig ruhig geworden. Also man hat richtig einmal sogar Vögel wieder zwitschern hören. Die Straße wird gesperrt, dann rast die Kavalkade mit Sirenengeheul vorbei. Dann setzt schlagartig auch wieder der Verkehr ein. Das ist meistens so in der Zeit, also selten vor 11 Uhr morgens. Und abends, wenn er dann zurückkommt vom Kreml oder von irgendwelchen Empfängen, dann sind die Zeiten unterschiedlich, manchmal am späten Nachmittag, manchmal auch tief in der Nacht. Also das lässt sich nicht so genau festlegen. Tatsache ist aber, dass er wohl viel Aktenstudium, wie es so schön heißt, betreibt, auch bei sich zu Hause. Also er sitzt nicht unbedingt immer nur im Kreml.
Wer leistet ihm denn dort Gesellschaft? Wer lebt, arbeitet und wirkt denn noch im Kreml?
Nun, es ist ja bekannt, dass Wladimir Putin ein ehemaliger Geheimdienstmann ist, also er keine Berührungsängste hat mit Uniformträgern. Und wir haben das eigene Kreml-Wachregiment, das eine Sondereinheit ist. Da dienen zwar auch Wehrpflichtige, aber in der Regel doch länger Dienende oder sogar Berufssoldaten. Dann natürlich eine ganze Kavalkade von Bediensteten, von Dienern, Köchen, Hausmeistern. Die genaue Zahl ist mir nicht bekannt. Ich habe mal irgendwann eine Zahl gehört. Es bewegte sich so um die 500, 600 Leute, die dort ständig im Dienst sind. Davon aber die Mehrzahl, wie gesagt, Uniformierte, die das Gebäude einfach bewachen und die natürlich auch zum Personenschutz gehören.
Ich habe vorhin schon dieses Sprichwort zitiert, über der Stadt ist der Kreml und über dem Kreml nur Gott. Wie stehen denn die Russen zu dem Kreml?
Für die Russen ist der Kreml, wenn man überhaupt diese Pauschalbegriffe verwenden möchte, die Russen. Russland besteht ja aus mehreren Völkerschaften, aber die Menschen in Russland, ist vielleicht, lassen Sie mich so formulieren, die Menschen in Russland sehen natürlich im Kreml, auch aus Erzählungen ihrer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, in der ganzen Geschichte, das Symbol ihres Landes, den Sitz, den Schwerpunkt, den politischen Schwerpunkt auch für Macht und Größe Russlands. Denn darüber haben wir jetzt gerade eben ja auch gesprochen. Dort sitzt eben der Herrscher. Früher hieß er Zar oder ganz früher noch Großfürst, dann Zar, dann Generalsekretär. Zu Gorbatschows Zeiten war es der erste Staatspräsident der Sowjetunion oder auch der letzte. Ja, und jetzt sind es wir also im post-sowjetischen Russland. Waren es zuerst Boris Jelzin und dann Wladimir Putin. Medvedev und jetzt haben wir dann also bald ab Mai wieder Putin drin sitzen und man verbindet in Russland schon mit dem Kreml einen gewissen, mindestens unterschwellig auch monarchischen beinahe Anspruch, also der Charakter des Zarentums, des Zarenhaften, das kann man durchaus schon als ein gewisses Synonym dort sehen.
Robert Bark, der ehemalige Russland-Korrespondent des Deutschlandfunks. Erst vor 3 Tagen ist er zurückgekehrt aus Moskau hierher ins Funkhaus in Köln. Mit ihm sprach ich über den Kreml und seine Symbolkraft.